Den Predigttext finden wir im 1. Könige. Das ist der angegebene Text für den heutigen Sonntag. Und zwar geht es um den König Salomo. Wenn wir Salomo hören, dann denken wir immer gleich, ging es mir jedenfalls in früheren Jahren als Kind und als Jugendlicher, er war der friedlichste König. Wenn wir aber seinen Staat bedenken, dann ist das alles andere als friedlich. Salomo bekam von David den Auftrag, sich an denen zu rächen, die David verschont hat. Einmal war es Joab, der den Abner umgebracht hat. Und David hat geschworen, dass dieser Joab es nicht überleben soll. Aber zu seinen Zeiten, zu Davids Zeiten, hat er eben diese Strafe nicht vollzogen. Dann ging es um, wenn ich mich jetzt nicht irre, um Omri, der David gelästert hat und mit Steinen beworfen hat, als er auf der Flucht war vor Absalom. Und als dann David eben doch siegreich zurückkehrte, kam er und bat um Gnade. Und David sagte, solange ich lebe, sollst du auch leben. Aber Salomo musste dann auch an ihm die Strafe vollziehen, die David dem Salomo aufgegeben hat. Salomo war unter seinen Geschwistern nicht umstritten. Da gab es einen seiner Brüder, der wollte unbedingt König werden. Und er hat gegen Salomo integriert. Und Salomo hat ihm gesagt, wenn das nicht nachlässt, wenn du wieder integrierst, dann wirst du sterben. Adoni. Und Adoni geht zu Salomos Mutter und bittet sie, red doch für mich ein gutes Wort, dass er mir die letzte Frau, also die junge Frau, die bei David dann eben dazu da war, als Heizkissen, hätte ich mal gesagt, die wollte Adoni als zur Frau haben. Und dann sagte Salomo, warum erbittest du nicht gleich für ihn das ganze Königreich? Und Salomo macht an ihm wirklich das wahr, was er gesagt hat. Also es gab schon auch im Leben Salomos, ehe er der uns so wohlbekannte König wurde, doch einiges, was er noch tun musste, weil er es auf sich selbst getan hat, aber er gab dazu den Auftrag, was nicht so angenehm ist. Aber dann im dritten Kapitel geht es wirklich um Salomo selbst. Und die ersten zwei Verse sind eigentlich auch nicht das, was man von einem König, der von sich selbst und auch das Volk von ihm sagte, er liebt Gott, unbedingt erwartet. Er verstieß nämlich gleich gegen ein Gebot Gottes. Zu Bileams Zeiten, als Balak ihn bat, Israel zu verfluchen, konnte Israel nicht verfluchen. Und weil er es nicht konnte, sagte Bileam dann zu Balak, weißt du was, du kannst die Israeliten überlisten, wenn du sie dazu verführst, dass sie sich mit deinen Töchtern, also mit deinen Frauen aus deinem Volk einlassen und so Unzucht treiben. Und Gott hat dann auch in Israel, aufgrund dieser Tatsache, dass Israel das getan hat, ein Strafgericht gehalten. In Israel. Und Gott hat gesagt, ihr sollt keine fremden Frauen nehmen aus Israel, aus heidnischen Völkern, weil sie euch zur Götterei, zum Götzendienst verführen könnten. Und was macht Salomo? Die erste Frau, die er heiratet, ist die Tochter des Pharao aus Ägypten. Sicherlich ein politisch kluger Schachzug. Warum, weiß ich nicht, aber er heiratete diese Frau und er führte sie in die Stadt Davids, weil das Haus Salomos und auch der Tempel noch nicht gebaut waren. Und ein zweites, das Volk und auch Salomo opferten auf den Höhen. Das lese ich gleich nochmal vor. Aber Gott hatte, als Israel das Land einnahm, geboten, alle Götter oder Götzenbilder, die auf den Bergen waren, zu vernichten, zu verbrennen oder auch so zu vernichten, je nachdem, aus welchem Material sie waren, und die Höhen zu verwüsten. Das heißt, auf den Höhen, wo die Heiden ihre Opfer gebracht haben, sollte nicht mehr geopfert werden. Und ich lese uns vom Vers 2 an, aus dem dritten Kapitel 1. Könige. Nun opferte das Volk noch auf den Höhen, denn dem Namen des Herrn war noch kein Haus gebaut worden zu dieser Zeit. Salomo aber liebte den Herrn, so dass er in den Ordnungen seines Vaters David wandelte. Nur brachte er Schlachtopfer und Rauchopfer auf den Höhen dar. Und der König ging nach Gibeon, um dort zu opfern. Das war die bedeutendste Höhe, und Salomo opferte 1000 Brandopfer auf seinem Altar. In Gibeon erschien der Herr dem Salomo bei Nacht im Traum und Gott sprach: Bitte, was ich dir geben soll. Und Salomo sprach: Du hast deinem Knecht, meinem Vater David, große Gnade erwiesen, wie er denn vor dir gewandelt ist in Wahrheit und Gerechtigkeit und mit aufrichtigem Herzen dir gegenüber, und du hast ihm diese große Gnade bewahrt und ihm einen Sohn gegeben, der auf seinem Thron sitzt, wie es an diesem Tag offenbar ist. Weil du nun, o Herr, mein Gott, deinen Knecht zum König gemacht hast, anstelle meines Vaters David, ich aber ein junger Bursche bin, der weder aus noch einzuziehen weiß, und weil dein Knecht inmitten unter deinem Volk ist, das du erwählt hast, einem Volk, das so groß ist, dass es vor Menge niemand zählen kann, noch berechnen kann, so gib du deinem Knecht doch ein verständiges Herz, dass er dein Volk zu richten versteht und unterscheiden kann, was gut und böse ist. Denn wer kann dieses dein großes Volk richten? Und es war dem Herrn wohlgefällig, dass Salomo um dies bat. Und Gott sprach zu ihm: Weil du um dies bittest und nicht um langes Leben und um Reichtum und um den Tod deiner Feinde bittest, sondern um Einsicht zum Verständnis des Rechts, siehe, so habe ich nach deinen Worten gehandelt. Siehe, ich habe dir ein weises und verständiges Herz gegeben, das deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und deinesgleichen auch nach dir nicht sein wird. Dazu habe ich dir auch gegeben, was du nicht erbeten hast, Reichtum und Ehre, so dass deinesgleichen nicht sein soll unter den Königen dein ganzes Leben lang. Salomo geht nach Gibeon, um dort zu opfern. Es war nicht Salomos Schuld. Wer, wann, was, wo angeordnet hat, steht auch nicht geschrieben. Aber auf dieser Höhe war die Stiftshütte untergebracht. Und von David wissen wir, dass er eben nicht auf dieser Höhe geopfert hat, sondern er wollte seine Opfer vor der Bundeslade tun. Denn so steht es dann auch geschrieben im 4. Buch Mose, dass man vor der Bundeslade opfert. Und darum hat David auch die Bundeslade unbedingt nach Jerusalem haben wollen, hat sie auch geholt, wenn auch mit Verzögerung, das ist uns auch bekannt. Aber letztendlich, als die Bundeslade im dem Zelt, das David für die Bundeslade aufgerichtet hat, in Jerusalem war, opferte David dort vor der Bundeslade. Salomo geht vor die Stiftshütte und opfert dort 1000 Opfer. Keine Sühnopfer. Also es ging nicht um irgendwelche Schuldeingeständnisse oder um die Bitte um Vergebung von irgendwelcher Schuld, sondern es Brandopfer waren immer zur Ehre Gottes gedacht. Und Salomo war es wirklich an dem Herz, lag es auf dem Herzen, Gott zu dienen. Denn das ist auch ein Urteil, das über Salomo zu dieser Zeit jedenfalls gesprochen wird. Er liebte Gott. Und er wollte auch in den Wegen seines Vaters David wandeln. Und so vollrichtet er dort seine Opfer, bringt Dankopfer. Dankopfer für das, was geschehen ist. Dankopfer, Anbetungsopfer für die Gnade Gottes, die ihm widerfahren ist. Und ist somit eine Form der Anbetung, die Salomo dort bringt. Im Alten Testament werden uns ja die verschiedensten Opfer dargebracht oder vorgestellt. Und worauf wir uns als Christen auch immer wieder beziehen, ist eben das Sühneopfer, das zur Vergebung der Sünden des Volkes einmal im Jahr dargebracht wurde. Und das war die Aufgabe der Priester. Und der Hohepriester nur selbst durfte dann ins Allerheiligste hineingehen, in die Stiftshütte, um dort dann auch am Altar das Blut der Opfertiere zu besprengen, den Altar zu besprengen mit dem Blut. Und damit ist das Blut ein Zeichen der Versöhnung. Und dieses Zeichen ist für uns Christen so wichtig, weil wir als nicht zum Volk, zum erwählten Volk Israel gehören, so wichtig, weil in Jesus Christus eben eine Sühne geschaffen wurde, die uns bis heute gegenwärtig ist, die uns trägt, auf die wir uns berufen können. Wir opfern heute keine Tiere mehr, weder zur Anbetung noch als Sühnopfer. Unsere Opfer bestehen darin, so sagt es jedenfalls die Schrift, dass wir unsere Herzen zum Opfer hingeben. Und das heißt, dass wir unser ganzes Wollen, unser ganzes Fühlen dem Herrn weihen und ihm damit folgen. Ich denke auch, dieses Opfer, wie es uns als Gemeinde empfohlen ist, unser Herz zu opfern, uns selbst dem Herrn anzuvertrauen, ist auch für uns immer wieder ein Anlass, unserem Herrn zu danken für das, was er getan hat, für die Sühnung, die er erworben hat. Aber die Kernaussage des ganzen Textes ist eben auch die, dass Gott dem Salomo erscheint, im Traum. Träume sind Schäume. Kennen wir doch alle, ne? Oder? Jedenfalls gibt es auch im Alten Testament gerade auch immer wieder Berichte darüber, dass Gott in Träumen seinen Plan offenbart. Wir wissen das von Pharao, dass Gott ihm offenbart, was da geschehen soll. Wir wissen von den beiden Gefangenen im Gefängnis, die Josef da ja bewirtete oder behütete oder bewachte oder wie auch immer. Er war jedenfalls, Josef war über die Gefangenen gesetzt. Sie träumten und Josef konnte ihnen sagen, was geschehen wird, und es geschah so. Josef selbst hatte Träume, die er dann nicht für sich behielt, sondern sich selbst, denke ich mal, als junger Mann so darstellte: Gott hat mir gezeigt, dass ich eine große Gabe bin und alle meine Brüder sich vor mir neigen müssen. Und weiter noch: und auch Sonne und Mond werden sich vor mir neigen. Und dann ist Jakob da, der ihn schilt und sagt: Was bildest du dir ein? Wie kannst du so einen Traum uns erzählen und dir einbilden, dass wir uns als deine Eltern vor dir beugen müssen? Du bist es, der sich vor uns beugen muss, aber nicht umgekehrt. Und so sind Träume eben auch immer wieder eine, nicht alle Träume, aber bestimmte Träume, eine Tatsache, wie Gott sich offenbart. Und das geschieht bis in unsere Gegenwart. Ich habe es euch schon erzählt. Mein fester Entschluss, nach Bützow zu gehen, geschah durch einen Traum. Als wir noch in der Entscheidung waren, gehen, ja oder nein, hat uns Gott klar gemacht: Wir gehören nach Bützow. Und das nicht durch eine andere Erscheinung, durch eine Person, sondern wirklich im Traum. Und das war für mich damals der Grund, den Weg so zu gehen, wie Gott es vorgesehen hat. Also, wenn Gott dem Salomo im Traum erscheint, ist das keine Einbildung, ist das keine Fantasie, ist das wirklich Gottes Reden mit Salomo. Und das ist aber einmalig, soweit ich jetzt weiß, dass im Traum ein Gespräch stattfindet. Bei Jakob, als der dort lag und träumte, erschallt die Stimme vom Himmel her. Jakob hat darauf nicht geantwortet. Aber hier bei Salomo ist es ein Dialog, ein Zwiegespräch zwischen Gott und Salomo. Salomo, erbitte von mir, was du willst. Wenn wir jetzt an ein altes Märchen denken würden, wir sagen, du hast drei Wünsche frei. Nein, so eben nicht. Gott sagt dem Salomo: Du hast jetzt die Gelegenheit, dir das zu wünschen, was du dir für dein Leben denkst und was du denkst, dass es richtig ist. Und dann diese Einsicht Salomos: Ich bin jung, du hast mich zum König gesetzt, ein riesiges Volk, 12 Stämme, und ich soll sie regieren. Ich soll Recht sprechen. Ich soll sie führen und leiten. Herr, das ist mir eine Aufgabe, die mir schwer und zu groß erscheint. Und darum ist es meine Bitte, dass du mir Gnade gibst, die Weisheit, dieses Volk zu erkennen, wirklich auch in deinem Willen zu erkennen und zu sehen, und dieses Volk zu führen. Dass ich dem Volk das Vorbild sein kann, auch auf dem Wege dir nach, dass du dir berufen hast. Es ist ja dein Volk, nicht irgendein Volk. Und ich möchte dieses Volk auch in deinem Namen regieren. Es geht nicht, wenn ich das heute übertragen soll, es geht nicht um riesig große Autos oder hohe Paläste. Ich habe letzt in einer Zeitung gelesen, da verkauft einer ein Einfamilienhaus mit über 450 Quadratmeter Wohnfläche, kann ich mir nicht vorstellen, und einen riesengroßen Park dazu. Aber darum geht's nicht. Ich muss nicht das Größte haben, ich muss nicht das Schönste haben. Salomo wusste genau, worauf es ankommt. Und ich denke, wenn uns Gott heute diese Frage stellen würde, wie würde unsere Entscheidung ausfallen? Ich denke mal, dass junge Leute da einen anderen Blick auf diese Frage hätten als Altgewordene, so wie ich es bin. Ich würde schon sicher heute eine Antwort geben als damals als junger Mensch. Damals, als wir verheiratet waren, kurz danach, und uns dann gesagt wurde, Jesus kommt wieder, ja, das war ja richtig und war auch gut so, aber besser wäre es, wenn wir uns jetzt noch ein bisschen aneinander freuen könnten, miteinander Gemeinschaft haben könnten, wenn wir noch auf unserem Weg sind, ach Herr, schenk uns doch noch ein paar Jahre. Ich weiß nicht, ob es anderen Jungen auch so gegangen ist, aber jedenfalls uns ist es damals so gegangen. Jesus kommt wieder, das war klar, aber muss jetzt nicht gleich sein, sondern ein bisschen Zeit möchten wir schon noch haben. Und dann gibt es auch sicher viele andere Dinge, die man sich wünschen könnte, die auch begehrenswert wären. Aber wäre das wirklich unser Ziel? Herr, hilf du, dass wir dir die Treue halten, dass wir bei allen Anfechtungen auf dem Weg bleiben, den du uns gibst und den du uns vorgelebt hast, dass wir auch bereit sind, für dich auch einmal Nachteile einzustecken. Aber wir wollen nur das eine, dir treu sein. Das jedenfalls war die Bitte Salomos. Hilf du mir, dass ich meiner Aufgabe, in die du mich gestellt hast, gerecht werden kann. Ganz kurz zusammengefasst. Und Gott freut sich darüber. Steht zwar nicht hier, dass Gott sich darüber freute, aber die Antwort Gottes, die er dem Salomo gibt, ist eindeutig. Es ist eine gute Bitte, die du erbeten hast, dass du dich um mein Volk kümmern willst, dass du es in Weisheit leiten willst, dass du wirklich dir vornimmst, diesem Volk gerecht zu werden. Und weil das so ist, weil das dein Herzensanliegen ist, gebe ich dir alles andere dazu. Große Ehre, großes Ansehen. Die Königin von Saba ist gekommen und hat gesagt, es ist ja alles viel schöner und viel herrlicher als das, was man mir erzählt hat. Salomo hat nicht nur Ruhm und Ehre bei seinem Volk, sondern auch bei den anderen Völkern, die ihm zu Dienst waren und die auch Material geliefert haben zum Tempelbau und die auch mitgeholfen haben als Steinmetze, als Holzfäller, als Sägeleute, Leute, die das Holz bearbeitet haben, die Paneele im Tempel mit eingerichtet haben. Ja, Salomo hatte auch unter den anderen Völkern Ansehen und sie waren ihm gehorsam. Das hat Gott alles so geschenkt. Aber das, was uns schon als Kinder, wenn wir das im Kindergottesdienst gehört haben, immer fasziniert hat, das war die Weisheit Salomos. Und es ist ja heute ein auch geläufiges, denke ich mal, jedenfalls war es zu unserer Zeit ein geläufiges Sprichwort, ein weises Urteil, wie Salomo es gesprochen hat. Oder ein salomonisches Urteil. Wie war das Urteil Salomos, was ihn so der Weisheit oder vor seinem Volk die Ehre eingebracht hat und die Anerkennung, dass er ein weises Urteil gesprochen hat? Da kamen zwei Frauen, in den alten Lutherbibeln steht noch zwei Huren, weiß ich nicht, ob das alleinerziehende Mütter waren, wie auch immer. Jedenfalls, jede von ihnen hatte ein Kind und sie schliefen beide auch wohl gemeinsam nebeneinander in einem Bett und die eine erdrückte ihr Kind im Schlaf. Und als sie das mitgekriegt hat, hat sie dann das tote Kind der anderen untergelegt und sich selbst das Lebende genommen. Und als die andere Mutter wach geworden ist, das ist nicht mein Kind, das ist dein Kind. Und das, was du da hast, das ist mein Kind. Und so streiten sie und landen letztendlich vor dem König, weil keiner ihnen Recht gegeben hat. Und Salomo hat weder der einen noch der anderen Recht gegeben. Er hat nicht gesagt, naja, der sieht so ein bisschen nach dir aus, nimm du den mal und der ist bestimmt deiner, nimm du den mal. Nein, Salomo hat gesagt, wenn ihr euch um dieses Kind streitet, dann werden wir es so machen, ich bestelle jetzt einen Scharfrichter und der wird das Kind teilen und dann kriegt jeder von euch die Hälfte. Boah, was will man mit einem halben Kind? Das kann ja auch gar nicht leben. Wäre ja auch das Todesurteil über das Kind. Und dann sagt die wahre Mutter, nein, nein, dann gib ihr das Kind, lass das Kind bloß leben. Und die Mutter, die ihr Kind erstickt hat, ja, das ist ein gutes Urteil. Und daran erkennt Salomo, wer die wirkliche Mutter ist und spricht ihr, ihr Kind zu. Die Weisheit Salomos setzt sie natürlich dann auch fort in dem, was er geschaffen hat, im Bau des Tempels, was dort an, wer sich das mal wirklich durchliest und vergegenwärtigt, was da alles geschaffen wurde und gebaut wurde, hat Salomo nicht alles selbst gemacht, aber er hat immer die Anweisung gegeben und hat auch darüber aufgepasst, dass alles richtig ist. Deswegen heißt es ja auch immer Salomos Tempel, obwohl er der Bauherr war, aber nicht alles selber gemacht hat. Aber er war auch in dem, was er dort am Tempel geleistet hat, ein weiser, kluger Mann. Und wenn wir uns dann, damit will ich dann auch zum Schluss kommen, wenn wir uns dann die Tempeleinweihung anschauen, und das Gebet Salomos, dann spüren wir seine völlige Abhängigkeit von Gott und auch die Weisheit, die er in diesem Gebet offenbart. Zunächst rühmt er die große Güte Gottes und Gott nimmt dieses Rühmen an und erfüllt das Haus mit der Wolke, die auch Israel auf dem ganzen Weg begleitet hat, so dass die Priester aus dem Tempel verlassen mussten und ihren Dienst nicht versehen konnten. Also Gott hat die Arbeit Salomos vollkommen angenommen und hat sich dazu bekannt. Und wenn wir uns dann das Gebet Salomos ansehen, Herr, wenn dein Volk einmal anderen Göttern dient und du sie strafst und sie zur Einsicht kommen und sie zu diesem Haus, wo dein Wohnsitz ist, beten, dann wollest du sie erhören und ihnen gnädig sein. Wenn dein Volk sich so versündigt, dass du es bestrafen musst, unter die Feinde stellen musst, und sie einsichtig werden und zu dir in Richtung dieses Hauses beten, dann wollest du ihnen gnädig sein und sie von den Feinden befreien. Und wenn sie so schwer sündigen, dass du sie einmal ausweisen musst, in die Verbannung schicken musst, dass sie in der Gefangenschaft leben, in ganz fremden Ländern, egal wohin du sie führst, Wenn sie dann zur Einsicht kommen und zu dir rufen, dann wirst du dich ihrer erbarmen und sie zurückführen. Auch in diesem Gebet bei der Tempeleinweihung zeigt Salomo seine ganze Abhängigkeit von Gott und appelliert an Gottes Güte, an Gottes Gnade, an Gottes Erbarmen. Und wenn wir die Geschichte Israels verfolgen, bis hin zu Jesus, dann hat Israel das wirklich hundertfach erlebt, dass sie abgefallen sind und wenn sie dann unter Not waren, unterdrückt waren, zu Gott gerufen haben, dann haben sie wieder Befreiung erlebt. Für mich war als junger Mensch das Buch der Richter immer so ein interessantes Buch. Nicht deswegen, weil Israel immer schuldig geworden ist, aber wie Gott sich doch immer wieder erbarmt hat. Immer wieder hat er Menschen berufen, die dieses Volk herausgeführt haben und wieder auf den rechten Weg begleitet haben. Und wie Gott unter Hiskia dem Volk beigestanden hat, als Jerusalem belagert war und Hiskia dann gebetet hat und Jesaja ihm dann sagen konnte, du kannst getrost sein. Jerusalem wird in diesem Augenblick nicht fallen. Der König mit seinem ganzen Heer wird wieder abziehen. Auch da hat Gott Gnade und Barmherzigkeit erwiesen. Die Zurückführung aus der babylonischen Gefangenschaft, als sie dort an den Bächen Ägyptens saßen oder Babels saßen und weinten und Sehnsucht nach Jerusalem und nach Gott hatten, hat Gott auch sein Versprechen wahrgemacht, nach 70 Jahren kommt ihr zurück. Sie kamen zurück. All die Dinge zeigen mir, und denke ich auch uns, wie Gott barmherzig ist. Wenn wir an die Zusagen, die Gott Mose gegeben hat, wenn mein Volk oder wenn dieses Volk in meinen Wegen wandelt, dann werde ich sie behüten, dann werde ich sie beschützen, dann wird es ihnen wohlgehen, dann haben sie keinen Grund zur Klage. Aber wenn sie mir nicht gehorchen, wenn sie abweichen, anderen Göttern dienen, dann wird meine Strafe sie treffen. Und die Strafe hält bis heute an. Wenn auch Israel als Nation wieder sich entwickelt und wieder stark wird, und ich bin davon überzeugt, dass es diese Verheißung ist, die Gott dem Volk gegeben hat, die sich heute vor unseren Augen erfüllt. Aber noch ist es nicht das Israel, das Gott einmal erwartet und das Gott sieht als sein Volk. Noch sind sie nicht abhängig von dieser Gnade Gottes. Wir schaffen das. Aber Gott möchte nicht wir schaffen das, sondern mit Gottes Hilfe wollen wir das schaffen. Und das habe ich jedenfalls den Eindruck, ist heute noch nicht so ganz präsent in Israel. Aber wichtig ist, dass wenn Gott einmal eine Zusage gibt, er von dieser Zusage nicht abweicht. Und er wird dieses Volk Israel auch dahin führen, dass er einmal sein Volk ist. Und damit verstehe ich, dass es das Volk ist, das ihm wirklich dient und die ganze Abhängigkeit von Gott erkennt. Und in der Bibelstunde sind wir jetzt, habe ich ja schon mal erwähnt, im Propheten Hesekiel. Und da wird uns auch ganz deutlich immer wieder gesagt, das Volk Gottes ist nicht nur das erwählte Israel, sondern auch das neu gewordene Volk Gottes, das eingepfropft ist in die Wurzel Israels und damit Israel und Gemeinde, die an Gott festhalten sind das Volk Gottes. Und wir dürfen dazu zählen aus Gottes Güte und Erbarmen. Ja, und wenn wir dann unser Abendmahl feiern, dann soll uns das immer wieder bewusst werden, dass es vor Gott gut ist, wenn wir uns daran erinnern, was er getan hat, dass Gott aber auch gnädig und barmherzig ist, da, wo wir verkehrte Wege gegangen sind, wo wir in Schuld gefallen sind, und das muss ich auch von mir sagen und auch darf es so bekennen, dass Gott gnädig ist und vergibt. Aber das ist eben auch die Bedingung, wir müssen zu unserer Schuld stehen und die Schuld eingestehen. Und wenn wir unsere Schuld bekennen, ist er treu und gerecht und vergibt. Das ist die einzigste Bedingung, die im Neuen Testament steht, dass wir von Gottes Vergebung leben. Wir müssen uns als Sünder bekennen und dazu stehen. Und dann ist Gott gnädig und barmherzig.